der Hanf-Podcast. Powered by Canaly.
Was können wir halt lernen aus diesen Ländern, um halt auch kleine und mittelständische Unternehmen in den Wettbewerb mit einzubringen und denen eine Chance zu geben? Weil du siehst halt in Kanada, wenn die Hürden zu hoch sind, die Kleinen dürfen nicht mitspielen. Und das ist unfair. Ja, weil das sind nämlich die, die die jahrelange Arbeit gemacht haben und die sich da auch jahrelang schon für einsetzen und die dafür gekämpft haben. Und das sind dann die, die nicht mitspielen dürfen. Ich finde das ungerecht.
Ja, hallihallo, herzlich willkommen beim ersten Podcast von Canable.de, Podcast mit T in der Mitte wohlgemerkt. Und da begrüße ich dann jetzt auch gleich mal unseren ersten Gast und das ist die Lisa Haag. Hallo Lisa, grüß dich.
Hallo Tom, freut mich hier zu sein heute.
Lisa, Premiere, erste Episode des Podcasts, das werden wir noch unseren Enkeln erzählen wahrscheinlich. Das ist wirklich ein ganz großer Tag heute. Ja, ich freue mich sehr, dass du zu uns gekommen bist in den Podcast und uns ein bisschen was erzählst. Bevor du das machst, liegt es eigentlich nahe, dass du mit dir anfängst. Wer bist du? Was machst du? Erzähl uns doch mal ein bisschen was.
Mein Name ist Lisa Haag. Ich bin die Geschäftsführerin und Gründerin von MJ Universe. Wir betreiben digitale Produkte und wir machen ganz viel, das nennen wir kollaborative Netzwerke für Hanf und Cannabis. Das bedeutet, wir haben ganz viele Experten und Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen wir gemeinsam den Markt gestalten möchten. Wir machen unterschiedlichste Themen als einer der wenigen. Bei uns geht es sowohl um Hanf als Rohstoff, Cannabinoide in der Medizin, aber auch um Cannabis zu Genusszwecken. Und es geht einfach viel auch um Information und Aufklärung und gemeinsam auch einfach Standards für die Cannabisbranche zu schaffen.
Mit Cannabis als Konsum- oder Genussmittel bewegt man sich ja eher auf dünnem Eis, oder?
Naja, das ist momentan noch nicht legal, aber wir sehen ja auch Entwicklungen im internationalen Markt und wenn wir vernünftig werden in Deutschland, würden wir hier auch eine bessere Lösung finden.
Genau, aber darauf kommen wir ja auch später nochmal zurück. Das haben wir jetzt hier schon mal kurz angeschnitten. Genau, der Markt ist gerade am Wachsen, am Entstehen, hast du gesagt. Und wir sehen es auch so, verlässliche Informationen, Lobbyarbeit und mehr Kollaboration sind da tatsächlich wichtig. Da ziehen wir gewissermaßen schon gleich an einem Strang, das ist doch schön.
Ja, das denke ich auch. Und als ich angefangen habe, hat man halt auch gemerkt, okay, es gibt die Hanfbranche, es gibt Firmen, die sind schon lange aktiv, aber dann kam halt auf einmal auch das Cannabis als Medizingesetz und auf einmal war halt auch eine unglaublich neue Dynamik in dem Thema.
Jetzt bist du also da, wo du bist. Erzählst du uns noch mal, wie du da hingekommen bist?
Ich habe angefangen, so 2015 mir Domains für das Thema Cannabis zu kaufen, die ich betreiben wollte. Wir haben auch digitale Produkte, zum Beispiel bei MJ Universe, Krautinvest.de zum Beispiel ist eines davon und machen auch viel im Thema Online-Marketing. Und damals habe ich halt angefangen, indem ich mir die Domains gekauft habe, aber war noch nicht selbstständig, sondern noch in der Anstellung. Ich bin dann eine Mama geworden und habe mir dann überlegt, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt zurück in den Job oder mache ich mich selbstständig? Das war eigentlich schon lange von mir ein Traum und das wollte ich eigentlich schon lange machen. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen und auch zu schauen, welche Leute sind dafür aktiv, mich zu vernetzen und mit den Experten zu sprechen und einfach das viel besser zu verstehen, weil ich wusste ungefähr gar nichts über Cannabis, als ich angefangen habe, im Vergleich zu jetzt.
Ungefähr gar nichts, ja. Ja, ja, man wächst mit seiner Aufgabe. Ne? Ja. Wo du gerade Krautinvest sagst, da fällt mir gerade ein, da hat es auch tatsächlich gerade vor ein paar Tagen einen schönen Artikel zu uns gegeben, ne?
Genau, da durfte ich ein Interview mit einem Teil eures Gründerteams machen, weil ihr habt ja auch ein großes Gründerteam schon mit dabei und seid auch relativ breit aufgestellt. Und da haben wir uns darüber unterhalten, was Cannaable so macht und welche unterschiedlichen Tools ihr nutzt, um in dem Thema E-Commerce zu navigieren. Weil ich finde es schon ein sehr innovatives Produkt und auch sehr gut und gut durchdacht einfach
von der. Das freut mich natürlich sehr, das hören wir gerne. Ja, nachdem du also zu Anfang so ziemlich nichts gewusst hast, so in etwa, weißt du jetzt natürlich eine ganze Menge und hast ja auch eine ganze Menge Kontakte geknüpft. Willst du da noch mal ein bisschen mehr erzählen?
Ja, mein Einstieg darüber war über das CannaFem-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk für Frauen, Hanf und Cannabis. Ich bin da relativ kurz nach der Gründung dazugestoßen. Das sind ganz tolle Frauen, die sich aus einer professionellen Sichtweise für das Thema Hanf und Cannabis interessieren und die sich gemeinsam mehr austauschen möchten. Aber es hat sich jetzt dann halt auch weiterentwickelt. Und was wir inzwischen auch machen viel, sind einfach Aufklärung und Informationen zu unterschiedlichen Themen, die für Frauen relevant sind.
Und du hast jetzt im Prinzip auch wenn du natürlich gesagt hast, du hast jetzt irgendwie relativ wenig Ahnung gehabt, hast du trotzdem aus deinem vorherigen Berufsleben ja schon ein bisschen was mitgebracht, das du dann auch einbringen konntest, oder?
Ja, genau. Also cannabisspezifisch muss man sagen, das, was ich halt kannte damals, war halt das, was die meisten Leute kennen, wenn sie halt mit Cannabis in Kontakt treten, das THC. Und das hat sich halt erst danach für mich aufgezeigt, wie vielseitig das ist. Aber was ich aus meinem vorherigen Berufsleben halt Sachen mit einbringen kann, war halt für mich auch eine tolle Chance, weil ich habe halt davor für große Systemdienstleister gearbeitet. Ich habe große öffentliche Ausschreibungen bearbeitet, war im strategischen Vertrieb tätig und habe da halt Marketingthemen mit bearbeitet, aber auch immer unter einem sehr nachhaltigen und innovativen Gesichtspunkt. Und das fand ich halt super spannend, dass auch diese Themen dann langfristig relevant werden in der Cannabisbranche. Oder auch ein Thema, was ich auch betreut habe von der Vertriebsseite, war Facility Management. Da geht es halt um Anlagen und. Und wir sind gerade dabei, in Deutschland Cannabisanlagen zu bauen. Da ist sicherlich solches Wissen dann auf lange Frist relevant.
Gut, wechseln wir mal zum Thema Cannabis als Medizin. Ist ja auch sehr interessant. Kannst du uns da mal einen Überblick zu deiner Meinung geben, was das Thema angeht?
Ich finde es sehr spannend. Ich denke, wir stehen da noch am Anfang und das wird sich sicherlich weiterentwickeln. Also das Cannabis als Medizingesetz gibt es jetzt seit 2017. Die aktuellen Patientenzahlen sind bei circa 60.000, wobei man halt auch wieder nur weiß von den Patienten, die eine Kostenübernahme haben. Die Patienten, die keine Kostenübernahme haben, da hat man gar keinen richtigen Überblick darüber, wie viele sind es jetzt de facto.
Oh, ich glaube, das sind
Und
eine ganze Menge, ne?
ja, das sind eine ganze Menge und du weißt auch nicht, welche Indikationen die haben, was halt sehr schade ist. Also die sind nicht dokumentiert. Und es sind halt auch viele Leute, die einfach noch keine Kostenübernahme von der Krankenkasse haben, aus verschiedensten Gründen.
Trotzdem hat der Markt da ja schon ein ganz gehöriges Volumen erreicht, ne? Hast du da eine Zahl?
Ja, also für die cannabinoidhaltigen Medikamente, da sind aber auch Sachen wie Sativex oder Dronabinol, das sind ja, fertige Präparate, ist der Markt inzwischen bei einem Volumen von über 100 Millionen, wenn man die letzten 4 Quartale zusammenrechnet.
Okay.
Aber wie gesagt, es ist unklar, wie viele private Verschreibungen es gibt, weil diese 100 Millionen, also über 100 Millionen ist es schon, die sind für Medikamente, die halt von der Krankenkasse übernommen wurden.
Okay, also müssen wir von einer deutlich höheren, Dunkelziffer ist jetzt das falsche Wort vielleicht, aber von einer deutlich höheren Zahl ausgehen, die jetzt noch dahinter steht.
Genau, und was ja noch weitergeht, ist, sind ja gar nicht nur die Patienten, sondern es geht ja eigentlich auch da um die Patienten, für die das in Frage kommt, aber die noch gar nichts darüber wissen, dass es für sie in Frage kommt. Also das sind eigentlich die spannendste und größte Thema, weil das fängt halt gerade erst an und auch die Indikationen zeigen sich erst, aber man merkt schon, dass es inzwischen etablierter ist.
Ich habe vor kurzem in einem Gespräch erfahren, dass es zumindest früher so war, dass es grundsätzlich, dass man erstmal austherapiert oder resistent gegen andere Möglichkeiten sein sollte, bevor überhaupt Cannabis als Medizin eingesetzt werden kann. Das ist ganz so, glaube ich, nicht mehr, oder?
Naja, das stimmt in Teilen. Es ist schon so, dass das erstmal geprüft werden muss, bevor das als Therapieoption eingesetzt kann. Aber der Arzt hat schon auch ein gewisses Maß in der Therapieentscheidung. Es gibt auch gerade ein neues Gericht vom Oberland, also eine Gerichtsentscheidung vom Oberlandesgericht Hamburg, die da sehr interessant ist und die auch nochmal den Arzt darin bekräftigt, den zweiten Absatz des Gesetzes heranzuziehen. Da geht es halt genau darum, dass eben der Arzt auch abwägen kann, ob das jetzt für den Patienten die beste Therapie ist.
Ja, ja gut, da bewegen wir uns dann in diesem unangenehmen Bereich Theorie und Praxis, ne? Denn eigentlich sollten ja laut Gesetz tatsächlich der Großteil der Anträge angenommen werden. Und das Gegenteil ist aber im Moment der Fall. Ich hätte von 60% der Patienten gehört. Da treffen ja dann Theorie und Praxis ganz brutal aufeinander, ne?
Ja, das hat aber unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Also das sind teilweise auch einfach viel Unwissenheit und dass die Anträge halt pauschal abgelehnt werden oder halt viele Grundentscheidungen, die jetzt halt auch in den Gerichten getroffen werden müssen. Und manchmal sind es auch fehlerhafte Anträge, also obwohl es nicht mal eine Formvorgabe gibt. Also das sind einfach noch fehlende Prozesse, die da einfach kommen müssen. Und für die Patienten ist das halt sehr schade. Ja, weil die suchen ja Linderung und die suchen ja Für die hilft es ja, sonst würden sie ja nicht zumindest versuchen, diesen Therapie, eine Therapie damit zu beginnen, um halt zu gucken, ob es hilft. Aber es ist wirklich sehr, also sehr schade, weil man muss auch denken, die Leute, die die Anträge machen, sind wirklich schwerkranke Leute.
Ja.
Ja, also das ist schon schlimm.
Ja, lassen wir einfach mal so stehen und beobachten das weiter und hoffen, dass es besser wird. Denn wie du schon gesagt hast, das sind ja, da liegen ja nicht Leute mit einer Erkältung im Bett, sondern das sind wirklich schwerwiegende Erkrankungen, wo alles Mögliche nicht funktioniert hat und das dann letzter Rettungsanker sein könnte. Also das ist schon, ja, schon wirklich schlimm, was da teilweise passiert.
Ja.
Gut.
Oder du hast halt auch bestimmte Diagnosen, wo die Leute halt wirklich pauschal vorverurteilt werden als Kiffer, die auf Kiffen auf Rezept oder sonst irgendwie was. Und ich finde das wirklich sehr fraglich, dass man die Leute da so pauschal vorverurteilt und dann da noch hilft, anstatt dass man das wirklich auch mal mit etwas also vorurteilsfreier rangeht und das mal wirklich hinterfragt und das schaut und das sieht, dass das den Menschen hilft und dann halt auch für andere Patienten, die vielleicht noch nie irgendwas mit dem Thema zu tun hatten, dann halt das als Behandlungsoption mal aufgeht.
Perfektes Schlusswort für diesen Komplex, sage ich jetzt gar nicht zu. Lassen wir einfach so stehen.
Ja.
Sprechen wir über CBD. CBD ist ja nun auch unser
Ja.
Thema und auch ein sehr großes Thema. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was denkst du zum Thema CBD?
CBD, also für die Unternehmer, oh je. CBD ist aber eine tolle Sache. CBD ist ein, also ist ein medizinischer Wirkstoff, der auch, denke ich, noch lange nicht in der Therapie angekommen ist bei unseren Ärzten hier in Deutschland, wo wir auch noch vielleicht mehr Optionen schaffen müssen, um einfach den, weiß nicht, CBD könnte ja vielleicht auch ein guter Einstieg in eine Behandlung mit Cannabinoiden sein, oder auch, ja, ist ja auch jetzt inzwischen eines der zugelassenen Medikamente, die es gibt.
Ja, du sagtest eben Unternehmen, oh je, wie soll ich
Ja.
das verstehen?
Naja, die rechtliche Lage ist in vielerlei Hinsicht unklar. Es gibt CBD-Produkte, die kann man ganz klar medizinisch zuordnen. Es gibt CBD-Produkte, die kann man als Lifestyle-Produkte zuordnen, aber die Gesundheitsaussagen machen und dadurch wären sie eigentlich Medikamente. Es ist sehr grau. Ja, für alle Lebensmittel gibt es auch die Novel Food Verordnung, und das bedeutet, es geht um Lebensmittel, die vor 1996 nicht im wesentlichen Umfang zur Verfügung standen. Es geht da um Verbraucherschutz eigentlich im Endeffekt. Da gibt es jetzt eine neue Kategorie Cannabinoide, und darunter ist es noch nicht klar, welche Produkte da genau reinfallen. Es gibt zum Beispiel auch die Diskussion, ob CBD-Öl vor 1996 überhaupt verfügbar war. Und wenn das halt nicht verfügbar war in dem wesentlichen Umfang, dann müsste das halt alles durch diesen Prozess durchgehen. Aber auch da gibt es Lobbybemühungen seitens der AIHA. Und es gibt halt auch ganz klar irgendwelche Sachen wie zum Beispiel CBD-Isolat. Da sollte man ja auch einfach gucken, dass es eben kein Risiko ist. Und weil es eben auch ein therapeutischer Wirkstoff ist, müsste man hier halt auch noch mal eine bessere Abgrenzung finden, die es aktuell noch nicht gibt.
Genau, die Unterscheidung zwischen verschreibungspflichtig und nicht verschreibungspflichtig, die ist ja auch noch mal ganz wichtig, ne?
Ja, also halt frei verkäuflich wäre ja quasi das Gegenteil von verschreibungspflichtig. Es gibt sicherlich auch einige frei verkäufliche CBD-Produkte, aber die dürften halt entsprechend keine Gesundheitsaussagen machen.
Genau. Und wenn man tatsächlich CBD jetzt aus gesundheitlichen Gründen nimmt, dann hast du da auch noch den einen oder anderen Rat parat, oder?
Auf jeden Fall sollte man sich mal die Seite des IACM dazu anschauen und die Informationen, die da verfügbar sind. Man sollte auch am besten seinen Arzt ansprechen und schauen, wenn man andere Medikamente nimmt, weil es halt Wechselwirkungen haben kann.
Hm.
Und wenn man CBD nimmt, sollte man halt auch ganz genau auf seinen Körper achten und schauen, wie sind die Signale seines Körpers und schauen, was einem gut tut. Und das, wenn man merkt, es hilft einem, halt auch dem Arzt erzählen, weil vielleicht hilft es dann halt auch anderen Patienten.
Genau. Ja, jetzt haben wir relativ viel und relativ lange über Grauzonen und auch rechtliche Grauzonen gesprochen. Dann können wir jetzt eigentlich auch mal über die Frage der Legalisierung sprechen. Da ist ja im Moment alles andere als eine Grauzone zu erkennen. Sprich, die große Frage über aller Fragen, Legalisierung ja oder nein. Und daran anschließend, beantworte vielleicht erstmal die, wenn du magst. Ich würde mich nämlich ganz gerne gleich danach nochmal mit dir über die neue Drogenbeauftragte unterhalten. Aber vielleicht erstmal zur Legalisierung.
Also, Ich bin ganz klar für eine Legalisierung oder für eine Regulierung, wenn du so willst, weil so wie die Situation aktuell ist, ist für in meiner Meinung nach kein Gesundheitsschutz mehr da und wir haben damit einen riesigen Schwarzmarkt, den wir fördern. Wir könnten Arbeitsplätze damit schaffen. Also ich denke auch, dass eigentlich, wenn man sich das mal mit einer gewissen Distanz anschaut, dass es die einzig sinnvolle Lösung ist, die wir haben. Und ich denke, was die Politik halt auch manchmal vergisst, ist, dass sie bei einer Legalisierung für eine Freigabe von Erwachsenen sprechen und eben nicht für Jugendliche, sondern eigentlich viel bessere Möglichkeiten zur Suchtprävention, zur Schadensminimierung und auch Jugendschutz könnte man dann halt entsprechend überhaupt erstmal wirksam machen, weil so aktuell gibt es halt keinen Jugendschutz.
Ja,
Ja.
ich sehe das auch so. Also es ist mehr so eine kategorische Haltung als jetzt wirklich eine vernunftsgesteuerte. Denn die Punkte, die du angesprochen hast, sind ja das eine. Das andere ist ja auch so, ich meine, man kann natürlich dann, man kann die Qualität verbessern, man kann steuerliche Einnahmen generieren. Aber das Ganze funktioniert natürlich nicht, solange man grundsätzlich sagt, wie unsere ehemalige Drogenbeauftragte Mortler, warum ist Cannabis verboten? Ja, weil es illegal ist. Also damit macht man natürlich jede Debatte sofort vollends kaputt. Aber gut, die Frau Mortler, die haben wir ja nun nicht mehr. Ehrlich gesagt, da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig traurig drüber, obwohl ich sie manchmal schon ganz lustig fand. Aber lassen wir das. Die ist Geschichte. Die neue heißt ja Daniela Ludwig. Wie siehst du die Arbeit? Beobachtest du die Arbeit? Weil ich sag mal so, das, was sie machen kann, ist ja sowieso eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt. Es geht da ja um große politische Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Aber trotzdem vielleicht mal dein Eindruck zu der Daniela Ludwig.
Also die Daniela Ludwig ist sicherlich um einiges aktiver als die alte Drogenbeauftragte. Sie ist auch in unterschiedlichen Themen unterwegs. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja, Cannabis ist ja nur eines der Themen, das sie halt auf dem Schirm hat. Und ich denke, sie wäre auch gar nicht so unglücklich darüber, wenn sie das mal los wäre, ganz ehrlich gesagt.
Ja.
Aber was ich halt gut finde bei ihr ist, dass sie sich halt auch für niederschwellige Angebote einsetzt. Aber vielleicht kommt sie ja dann auch mal auf die Idee, dass man ja auch durch die Einnahmen, die man mit einer Legalisierung unterstützen könnte, verschiedenste niederschwellige Angebote querfinanzieren könnte. Und auch vielleicht, wenn man sich jetzt mal das Cannabiskontrollgesetz der Grünen anschaut, was ich eigentlich so als das Sinnvollste von den ganzen, also von den Maßnahmen und Möglichkeiten, die wir hätten, finde ich das ein sehr gutes Gesetz. Und da sind ja auch ganz klar Maßnahmen drin für Jugendschutz, für Suchtprävention, für Schulung der Mitarbeiter, eben solche Sachen zu erkennen. Und ich denke, da ist schon genug mitgedacht, dass da eben genügend Schutz vorhanden ist. Und wenn du dir halt aktuell anschaust, welche Verunreinigungen auf dem Schwarzmarkt sind, und meiner Meinung nach sind das halt das Schlimmste da, sind die synthetischen Cannabinoide, dann ist eigentlich der Gesundheitsschutz so nicht mehr gegeben. Und wir müssen was machen, damit wir wieder den Gesundheitsschutz herstellen können.
Ja, das sehe ich auch so. Machen wir mal einen ganz kurzen Sprung noch zu Jens Spahn. Interessanterweise hat der sich ja auch schon geäußert, und zwar zu Reallaboren in Kanada und Uruguay. Weißt du darüber was?
Naja, also es ist ja de facto so, dass wir eben durch die Legalisierung in bestimmten Ländern, und jetzt vielleicht auch bald in Luxemburg bei unseren Nachbarn, sehen, dass es halt wirklich Länder gibt, die das jetzt halt ausprobieren. Und man sieht daran ja auch positive Effekte. Also das ist das, wovon er von Reallaboren spricht. Aber im Endeffekt ist es auch irgendwie bescheuert, weil ich meine, wir haben ja schon jahrelang Reallabore im Schwarzmarkt und haben da Erfahrungen. Und auf diese Erfahrungen greift halt keiner zurück. Und das ist eigentlich schwachsinnig.
Ja gut, eine
Ja.
ne Geste mehr ist es dann wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, also, aber das ist halt auch sehr spannend, dann, wenn man sich dann wirklich anschaut, was in den Reallaboren passiert. Du siehst halt zum Beispiel an den Zahlen, dass die Jugendlichen konsumieren weniger. Ja, Schutzmechanismen greifen. Und das ist halt so. Und man muss halt schauen. Aber was ich unternehmerisch spannend finde, ist einfach da die Reallabore anzuschauen und zu sehen, okay, was können wir halt lernen aus diesen Ländern, um halt auch kleine und mittelständische Unternehmen in den Wettbewerb mit einzubringen und denen eine Chance zu geben. Weil du siehst halt in Kanada, wenn die Hürden zu hoch sind, die Kleinen dürfen nicht mitspielen. Und das ist unfair. Ja, weil das sind nämlich die jahrelange Arbeit gemacht haben. Und die sich da auch jahrelang schon für einsetzen und die dafür gekämpft haben. Und das sind dann die, die nicht mitspielen dürfen. Ich finde das ungerecht.
Ja. Wagen wir noch einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2020. Das ist ja auch insofern spannend, als dass wir ja gar nicht wissen, ob wir überhaupt das ganze Jahr noch die alte Bundesregierung haben oder ob die dann doch zusammen bzw. auseinanderbricht, implodiert, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Was das Jahr 2020 angeht, das ja nun noch relativ jung und frisch ist, wie gesagt, wagt doch mal einen Ausblick. Und es kann auch ein Hoffnungsausblick sein, das ist eigentlich ganz egal.
Nein, also ich denke gar nicht, dass dieses Jahr unbedingt so viel passiert. Ich denke, nächstes Jahr wird es spannend, auch bei den, also ich denke nicht, dass es zwangsläufig jetzt Neuwahlen gibt, aber bei der nächsten Wahl wird es sehr spannend, was mit den Grünen passiert. Wie gesagt, das Cannabis-Kontrollgesetz haben die schon da liegen. Das müsste man vielleicht nochmal updaten und feintunen. Aber an sich ist es echt ein super Gesetz. Damit könnten wir direkt starten. Die kanadische Gesetzgebung ist sehr ähnlich. Und was wir halt als Cannabis-Branche mehr brauchen, ist einfach auch Verbandsarbeit und Lobbyarbeit. Und da halt zu schauen, dass wir halt unsere Brancheninteressen da auch zusammengeschlossen bekommen, damit eben genau sowas nicht passiert, was ich oben genannt oder vorher genannt habe, dass die kleinen und mittelständischen ausgeschlossen werden und dann eben nicht an einer Legalisierung mitmachen können.
Ja. Okay, ja. Gut, das war also dann eher ein Ausblick über 2020 hinaus, aber das ist, glaube ich, ist ziemlich realistisch, dass man da jetzt also nicht so kurzfristig denkt.
Eine spannende Sache, die noch 2020 passiert, ist halt die Reklassifizierung der WHO jetzt im März. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt, was da passiert und wie das dann halt Auswirkungen auf internationale Cannabismärkte hat. Und ich bin auch gespannt, welche Länder dieses Jahr noch bekannt geben, dass sie ihre Legalisierung durchführen.
Da würde ich fast drauf wetten, dass das ein oder andere Land uns da noch überrascht oder auch überrascht, wie auch immer.
Ja.
Okay, meine letzte Frage, die gewöhne ich mir jetzt schon mal an, auch für die Zukunft. Habe ich irgendwas vergessen?
Naja, ich könnte jetzt stundenlang über Cannabis reden. Aber nee, ich glaube, es war jetzt eigentlich erstmal für den Anfang schon sehr viele Themen und wird erstmal genug sein. Nee, von meiner Seite aus nicht.
Ja, wunderbar. Und wir werden ja sicherlich in Zukunft noch häufiger sprechen. Heute ging es ja mehr so ein Potpourri aus verschiedenen Themen, die wir angeschnitten haben. Und in Zukunft widmen wir uns dann vielleicht dem einen oder anderen Thema nochmal ein bisschen genauer, sodass man da wirklich in die Tiefe gehen kann.
Auf jeden Fall. Also das hat kein Ende.
Genau. Dann haben wir noch Luft nach oben, noch Potenzial. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und wie gesagt, wir zwei sind jetzt die Ersten, die den ersten Podcast gestaltet haben. Und allein das ist ja schon eine ganze Menge wert. Und darüber hinaus hat es riesen Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal und darauf, wie denn die Hörer auf uns reagieren. In diesem Sinne, Lisa, dir noch einen schönen Tag und bis ganz bald.
Genau, bis bald. Tschüss.